Diese Woche zu Gast Jörg Rössler, Teil des Präsidiums der THA und Experte im Bereich Förderungen und Studienangelegenheiten. Gemeinsam sprechen wir über die Möglichkeiten der Förderung und die Bedeutung von Networking an der THA. In diesem Sinne viel Spaß bei dieser Folge der Hochschulkiste. Ja, hallo Herr Rössler.
Hallo.
Freut mich, Sie heute hier haben zu dürfen, und wir sprechen heute mal ein bisschen über ein anderes Thema. Wir stellen jetzt nicht wie in den letzten Folgen eine Institution vor, sondern sprechen ein bisschen über Begabtenförderung, Networking und was eben da sonst noch so alles für Studierende relevant sein könnte. Vielleicht können Sie sich einfach mal ganz kurz vorstellen, Herr Rössler.
Ja, sehr gerne doch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist, wie gesagt, Jörg Rössler, bin seit knapp 11 Jahren, fast 12 Jahre hier an der Hochschule tätig, darf seitdem verschiedene Programme auch für Studierende mit begleiten und betreuen. Über ein paar werden wir heute sprechen, insbesondere auch die Stipendien, die mir sehr am Herzen liegen, die ich jetzt schon seit gut einem Jahrzehnt an der Hochschule begleiten darf, also schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und es macht immer noch Spaß, also das ist schon mal gleich vorausgeschickt, macht immer noch sehr viel Spaß. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Angebote auch für Studierende, wo sich Studierende auch selber einbringen können. War bis vor kurzem im Ressort für Studium und Lehre tätig, bin jetzt wieder im Präsidium angesiedelt. Und im Ressort für Studium und Lehre haben wir in den letzten, ja, fünf, sechs Jahren verschiedene Programme auch für Studierende aufgebaut. Mhm. Und dazu zählen zum Beispiel eben auch die Stipendienprogramme.
Genau, also vielleicht kurz für die Zuhörerschaft, ganz interessant. Das Ressort Studium und Lehre bestand bis vor kurzem aus 4 Teams, aus dem Didaktik-Medienzentrum, aus der Studienberatung, aus dem International Office und eben aus Strategie- und Qualitätsmanagement, wo auch Herr Rössler die Leitung damals teilweise gehabt hat. Und da waren eben diese Themen wie Begabtenförderung, Networking und Alumni-Netzwerk, solche Themen angesiedelt. Da hat sich jetzt eine Veränderung ergeben, habe ich jetzt hier im Vorfeld im Vorgespräch erfahren.
Ja, ist noch ganz frisch.
Ganz frisch, wirklich zum neuen Jahr. Das heißt, dieses ganze Ressort wurde umstrukturiert. Vielleicht dazu nochmal, kurz nochmal im Detail was.
Genau, also wir haben im Jahr 2023 begonnen, den gesamten Bereich für die Studierenden umzugestalten. Mhm. Und haben das Ressort des Vizepräsidenten für Studium und Lehre zusammengeführt mit der damaligen Abteilung für Studienangelegenheiten, hieß es noch. Es war so eine reine Verwaltungsabteilung. Und wir haben jetzt die Bereiche aus dem Ressort, die für den Student Lifecycle zuständig sind, und die Verwaltungsabteilung zusammengeführt, um jetzt in der nächsten Zeit einen gemeinsamen Servicebereich aufzubauen, wo die Studierenden alles bekommen, was sie während des Studiums brauchen. Also es beginnt schon mit der Studieneingangsberatung über die zentrale Studienberatung, geht über das rein formale Immatrikulieren, seine Immatrikulationsbescheinigung abrufen, seine Noten nachsehen, bis hin zum Abschluss und der Exmatrikulation, der Urkundenverleihung. Führt da quasi der gesamte studentische Lebensweg dann durch diese Abteilung.
Da sind wir dann auch beim Lifecycle. Genau. Ich finde das ein ganz schöner Begriff, wo man jetzt vielleicht als Student noch nicht so gehört hat, aber ist auch sehr einleuchtend, einfach alles, ja, was man als Student so von vorne bis hinten durchlebt.
Genau. Daran arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung jetzt sehr stark, dass man da wirklich dann aus einer Hand als Student alles bekommt oder als Studentin, damit man wirklich gut durchs Studium kommt. Das ist ein sehr, sehr schönes Ziel und da sind sehr, sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen dabei, da auch neue Wege zu gehen und den Student Lifecycle auch wirklich rund zu machen für die Studierenden.
Okay, das heißt, Sie haben es gerade schon gesagt, die Umstrukturierung hat so stattgefunden, dass das DMZ, das Didaktik-Medienzentrum, immer noch separat ist, genauso wie das International Office, aber die Studienberatung und das, was unter Strategie und Qualitätsmanagement lief, wurde jetzt zusammengefasst unter den Studierendenangelegenheiten.
Genau.
Mit dem Ziel, den Studierenden eben am besten zur Hand zu gehen, am besten an die Hand zu nehmen und alles aus einer Person, aus einer Hand dann wirklich da durchzuführen.
Genau.
Genau. Was ist denn da so das konkrete Angebot oder was war denn da vielleicht mal Angebot? Ich erinnere mich an, es gab mal ein GP Primus, da ging es speziell um die Förderung von den und Networking von den begabten Studierenden, aber es gibt dann später auch Stipendien, auf die wir noch eingehen, aber vielleicht können wir mal kurz dieses komplette Angebot da nochmal umreißen.
Ja, also es gab über die letzten Jahre auch verschiedene Projekte, die wir an der Hochschule eingeworben haben. Das sind Drittmittelprojekte gewesen, teilweise von unterschiedlichen Fördergebern. Und über diese Förderprojekte konnten wir dann verschiedene neue Angebote ausspielen. Mhm. Sehr oft war das im Bereich der MINT-Förderung zum Beispiel auch. Da hatten wir vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich dran, den offenen MINT-Raum. Da gab es dann auch studentische Tutoren, die andere Studierende unterstützt haben im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften.
Vielleicht müssen wir noch ganz kurz erklären, was MINT ist für die
Studierenden. MINT ist alles, was Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik umfasst. Mhm. Und es liegt natürlich so ein bisschen in unserer DNA als technische Hochschule. Und deswegen haben wir uns natürlich auch immer wieder an Förderprojekten beteiligt, die in diesem Bereich liegen. Über viele, viele Jahre hinweg. Wir haben auch aktuell ein gemeinsames Projekt mit der Uni Augsburg, den sogenannten MINT-Cluster, wo auch eine Kollegin in der zentralen Studienberatung tätig ist. Also da sind wir immer wieder aktiv. Und da können sich öfters auch Studierende selber einbringen in verschiedenen Formaten. Sie hatten GP Primus angesprochen. Das war ein Projekt gefördert über die Innovative Hochschule, HSA Transfer, verschiedene Transferprojekte. Und da haben wir ein Netzwerk aufgebaut für besonders engagierte Studierende und besonders leistungsstarke Studierende. Da konnte man zum Beispiel, wenn man besonders gute Noten hat, wurde man dort eingeladen. Aber auch wenn man zum Beispiel eine Empfehlung eines Professors, einer Professorin hatte, oder besonders in studentischen Initiativen aufgefallen ist, dann konnte man in dieses Netzwerk eintreten oder wurde eingeladen in das Netzwerk und konnte sich dann dort auch verschiedene Angebote wahrnehmen. Aber es war auch ein Netzwerk durchaus, wo man sich als Student selber einbringen kann. Es gab Arbeitsgruppen unterschiedlicher Art.
Ich erinnere mich auch, dass es sowas wie Kaminabende gab.
Genau, ja. Ja. Es gab verschiedene Angebote, so im Seminarbereich, was die Soft Skills angibt, aber auch Vernetzungstreffen, zum Beispiel mit Persönlichkeiten, die der Hochschule besonders nahe standen oder nahe stehen, sagen wir es mal so. Das war immer sehr bereichernd. Man konnte viel mitnehmen, aber man konnte sich auch selber einbringen. Das Projekt ist vor ein paar Jahren ausgelaufen, aber natürlich liegen die Konzepte noch in der Schublade und wir hoffen, dass wir sie bald mal wieder rausziehen können und das auch wiederbeleben können.
Ja, also das ist ja ein sehr interessantes Konzept und da hoffen wir natürlich, dass man das wieder aus der Schublade hervorheben kann.
Ich auch.
Genau, ich habe das damals während meinem Bachelor ein bisschen mitbekommen, aber ich glaube, dass es dann relativ danach dann eingeschlafen ist oder ausgelaufen ist, das Projekt. Deshalb war ich da, hab das nur mal so durch die Einladung mitbekommen und habe mir da mich mal ein bisschen informiert, bin aber nie dazu gekommen, denn da wirklich daran teilzunehmen an dem Angebot. Aber das ist natürlich auch was schon in die Richtung von Begabtenförderung geht. Und zu den Begabtenförderungen zählen natürlich auch sowas wie Förderungen an sich. Also wirklich auch, ob es jetzt quasi durch Unterstützung ist, durch Mentoring oder eben durch Geldmittel, die ja auch stattfinden. Vielleicht können wir da über die Stipendien, die es hier an der Hochschule gibt. Die Hochschule hat ja zwei hochschuleigene Stipendien. Mhm. Und das eine ist einmal das Deutschlandstipendium und das andere ist das Unternehmensstipendium. Vielleicht kommen wir mal kurz zum Deutschlandstipendium, dass wir da mal kurz erklären, was es ist.
Ja, sehr gerne. Das Deutschlandstipendium ist ein bundesweites Programm. Also es gibt es an fast jeder Hochschule und an fast jeder Universität. Da gibt es sogar ein eigenes Gesetz dazu, das Deutschlandstipendiengesetz, wo alles ganz haarklein geregelt ist. Deswegen sind wir da auch manchmal nicht ganz so frei unterwegs. Wird auch vom Staat bezuschusst. Das heißt, die Förderer, die sich für dieses Stipendienprogramm entscheiden, müssen nicht den gesamten Stipendienbetrag bezahlen, sondern ein Teil davon wird von der öffentlichen Hand bereitgestellt.
Okay, das heißt, es funktioniert so, es gibt Förderer, die sagen, ich,
genau.
Sind es Firmen oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben ein sehr großes Förderernetzwerk mittlerweile. Da sind zum Teil Privatpersonen engagiert. Es sind sehr viele Stiftungen, unternehmensnahe Stiftungen, aber auch Direktunternehmen beteiligt, die uns die Mittel zur Verfügung stellen, die Stipendien bereitzustellen, die dann eben 50% des Stipendiums für uns als Mittel bereitstellen und den Rest übernimmt dann der Staat.
Okay, ist das spezifisch für die Hochschule oder ist es quasi, Sie sagen, das Stipendium gibt es bundesweit, sind die Förderer bundesweit aktiv oder ist es so, dass man sagt, wir an der Hochschule bieten jetzt das Deutschlandstipendium an und wir wollen auch die Hochschule damit fördern und dann sind wir Förderer für die Hochschule und das Deutschlandstipendium an der Hochschule?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt einige Förderer, die nicht nur bei uns aktiv sind, sondern auch an anderen Hochschulen und Universitäten. Zum Beispiel bei Unternehmen ist es so, dass die sich sehr oft danach ausrichten, wo ihre Werke liegen. Also wenn sie Werke in Baden-Württemberg haben, dann sind sie meistens dort vor Ort auch an den Hochschulen aktiv. Deswegen ist es sehr unterschiedlich, aber wir akquirieren die Stipendien selber. Das heißt, wir gehen auf Unternehmen, Stiftungen zu oder die Unternehmen, Stiftungen kommen auf uns zu und stellen schon gezielt die Stipendien für die Technische Hochschule Augsburg bereit.
Okay, das heißt, die Förderer haben da natürlich auch ein bisschen Einfluss darauf, wo denn diese Förderung dann auch letztendlich landet.
Ja. Also das ist sehr gezielt, wenn ich da kurz einhaken darf. Die suchen natürlich den Kontakt dann auch zu den Stipendiatinnen und Stipendiaten. Also es ist ein guter Einstieg, um auch Unternehmenskontakte für sich selber zu bekommen, da die Stipendien auch meistens in den Unternehmen oder bei den Förderern relativ weit oben aufgehängt sind. Das heißt, sie haben dann meistens mit der Geschäftsführung zu tun, mit den Personalleitern zu tun, manchmal sogar den Vorständen. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist meistens eher höher angesiedelt. Deswegen lohnt sich das tatsächlich. Man kriegt da schon sehr wertvolle Kontakte auch. Zusätzlich zum Geld. Das Geld spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ich glaube, es beschwert sich niemand, wenn er ein paar Euro mehr auf dem Konto hat. Aber es ist durchaus auch eine ideelle Komponente dabei, durch die Kontakte, die man knüpft mit den Förderern.
Können wir da vielleicht konkret werden? Also was, wenn ich jetzt dieses Deutschlandstipendium bekomme, was bekomme ich dann? Ich bekomme eine Summe an Geld. Können wir da konkret werden, wie viel es ist?
Ja, klar. Es sind 300 Euro im Monat für mindestens 12 Monate. Also ein Kalenderjahr, ein Studienjahr ist die Mindestförderdauer. Das heißt, insgesamt sind es dann 3.600 Euro, die Sie bekommen mit dem Stipendium an Geldwert. Und dazu eben dann begleitend entweder Angebote des Förderers. Das hängt dann sehr stark, diese Beziehung zwischen Stipendiat, Stipendiatin und Förderer wird selber gestaltet. Also da mischen wir uns als Hochschule auch eigentlich nicht wirklich ein, sondern es beruht auf Freiwilligkeit.
Das heißt, es ist auch keine Pflicht.
Es ist keine Pflicht. Also mit dem Stipendium ist keine Verpflichtung verbunden, aber natürlich gibt es Angebote. Also das reicht von Einladungen ins Unternehmen bis hin zur Möglichkeit, dort eine Abschlussarbeit zu schreiben. Man kommt natürlich auch leichter an eine Werkstudententätigkeit ran, nach dem Stipendium zum Beispiel. Oder man wird sogar zur Weihnachtsfeier eingeladen. Das hatten wir auch schon, dass Förderer ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten zur Weihnachtsfeier eingeladen haben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Variationen. Und wir haben bislang eigentlich nur positives Feedback bekommen, auch seitens der Stipendiatinnen und Stipendiaten, dass die meisten Unternehmen sich da schon ins Zeug legen, dann auch den Kontakt zu nutzen.
Sehr schön. Und wie sieht es da aus mit den Bedingungen, die man quasi erfüllen muss, um dieses Stipendium zu bekommen?
Also gute Noten schaden nicht, aber es ist nicht das einzige Kriterium. Wir sehen uns wirklich die komplette Bewerbung an. Wir sehen uns an, was die Studierenden außerhalb des Studiums so machen. Das heißt, sind sie ehrenamtlich engagiert, entweder innerhalb der Hochschule oder aber auch außerhalb der Hochschule. Was sind so die persönlichen Stärken, die die Personen haben, wo bringen sie sich besonders ein? Aber der Notenschnitt wird natürlich auch mit berücksichtigt, aber es ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Deswegen, ich kann nur ermuntern, eine Bewerbung einzureichen. Mehr als Nein sagen können wir nicht. Mhm. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Bewerbung einzureichen.
Okay, also der Prozess ist auch so, ich schreibe eine Bewerbung. Da findet man bestimmt online auf der Hochschulseite die genauen Inhalte, die da reinkommen. Ich schätze mal, da kommt irgendwie Motivationsschreiben.
Es ist eine ganz klassische Bewerbung. Ja. Also es gibt Motivationsschreiben, Lebenslauf und dann kann man natürlich gerne Unterlagen beilegen, die die Bewerbung unterstützen, sei es Zeugnisse, sei es Nachweise fürs ehrenamtliche Engagement. Das ist freigestellt, wie man die Bewerbung gestaltet, aber so die Mindestanforderungen sind Motivationsschreiben, Lebenslauf und natürlich der Nachweis, dass man bei uns Student ist oder Studentin ist, weil wir die Stipendien natürlich nur an unsere Studierenden vergeben können.
Genau, das ist klar. Okay, und dann schaut sich ein Gremium die kompletten Bewerbungen an und wählt daraus dann wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl an Stipendienplätzen aus, die dafür belegt werden.
Ja.
Und Sie haben es vorhin schon gesagt, die Mindestförderungsdauer sind 12 Monate, das heißt 2 Semester. Kann man dann danach, ist es dann auch danach vorbei oder kann man es verlängern, erweitern?
Es besteht die Möglichkeit der Weiterförderung. Alle bestehenden Stipendiatinnen und Stipendiaten können sich erneut bewerben, auch in einem verkürzten Verfahren. Beim Deutschlandstipendium ist es so, dass das, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitztes Fallbeil fällt mit der Regelstudienzeit. Das heißt, über die Regelstudienzeit hinaus kann nur im Ausnahmefall gefördert werden. Gibt es auch immer wieder, es gibt gute Gründe, warum das so ist. Aber es ist tatsächlich eine Ausnahme, die das Gremium dann entsprechend auch beschließen muss.
Das heißt, wenn ich jetzt im letzten Semester meines Bachelors bin und da mich bewerbe auf das Stipendium, dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil es dann darüber hinausgehen würde, dass da überhaupt.
Ja, beim Deutschlandstipendium empfiehlt es sich doch eher frühzeitig mal eine Bewerbung einzureichen, so ab dem 2., 3. Semester. Mhm. Man kann aber tatsächlich auch sich schon im 1. Semester bewerben, das ist kein Problem. Lieber ein bisschen früher anfangen und es mal probieren, als erst im letzten Semester oder im vorletzten, weil es tatsächlich da gesetzliche Vorgaben gibt, was die Regelstudienzeit betrifft.
Und wenn das jetzt im 2. Semester beispielsweise nicht funktionieren würde, kann ich es aber im 3. Semester auch nochmal probieren?
Klar.
Genau.
Ja. Okay. Bewerben kann man sich immer. Bewerben. Also es gibt keinen Ausschluss, dass man irgendwie, wenn man sich schon zweimal beworben hat, dann kommt man auf die schwarze Liste.
Auf die Blacklist. Nicht so. Kommt nicht mehr rein.
Nee, sowas gibt es bei uns
Verband.
Nicht.
Von den Stipendien. Okay, gut. Also interessanter Weg auf jeden Fall, dieses Deutschlandstipendium. Ich glaube, dass das vor allem auch viele Studierenden einfach nicht auf dem Schirm haben. Mit Stipendium verbindet man auch immer sehr stark, so ich muss 1,0 haben, um da wirklich reinzukommen. Das ist immer das, was so in den Kopf rumschwirrt, weil man es vielleicht aus Filmen oder aus Geschichten immer so kennt. Aber das haben wir jetzt hier auch gehört, dass es nicht zwingend der Fall sein muss, dass Noten natürlich berücksichtigt werden, aber kein alleiniges Ausschlagkriterium sind.
Ja.
Okay, dann vielleicht noch zum zweiten Stipendium, nämlich dem Unternehmensstipendium. Das ist nochmal jetzt was anderes als das Deutschlandstipendium. Das ist nicht bundesweit, soweit ich weiß, oder?
Das ist ein hauseigenes Programm, das es fast nur bei uns gibt. Es gibt mittlerweile ein paar Hochschulen, die uns kopieren und das auch eingeführt haben. Ist ähnlich gestrickt wie das Deutschlandstipendium. Also man bekommt auch 300 Euro im Monat für ein Jahr. Manchmal gibt es auch da die Möglichkeit der Weiterförderung, wenn der Förderer zustimmt. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass man sich direkt für einen Förderer entscheidet. Das heißt, man sieht in der Ausschreibung, wer dieses Stipendium zur Verfügung steht, weil es den Namen trägt. Das heißt dann zum Beispiel, was wir seit sehr, sehr vielen Jahren vergeben, ist zum Beispiel das Grenzebach-Stipendium, das Erhard und Leimer-Stipendium. Das sind regionale Firmen, die da dahinter stehen. Und man sieht schon bei der Bewerbung, wer der Förderer ist. Beim Deutschlandstipendium ist es so, dass man aus einem Pool die Stipendien vergibt. Da ist es ein bisschen die Überraschungskiste. Man erfährt dann erst bei der Stipendienfeier, wer der eigentliche Förderer ist. Beim Unternehmensstipendium weiß man das schon vorher und kann sich wirklich bewusst dann auch für einen Förderer entscheiden. Was natürlich den Vorteil bietet, dass man sehr zielgerichtet gucken kann, welcher Förderer ist interessant für mich, wo will ich vielleicht auch mal arbeiten, wo könnte ich den Kontakt gut brauchen. Und dann kann man sich da sehr bewusst drauf bewerben.
Also das ist quasi auch so ein Einfallstor in so eine Firma.
Absolut.
Gesagt, wenn man jetzt wirklich Interesse hat.
Ja, also wir haben tatsächlich auch schon Stipendiatinnen und Stipendiaten gehabt, die dann ihren ersten Job beim Förderer gefunden haben.
Das ist doch sehr schön. Okay, und wie funktioniert da die Auswahl und die generelle das Verfahren dahinter?
Es ist ein ähnliches Bewerbungsverfahren wie beim Deutschlandstipendium, also ähnliche Unterlagen, Lebenslauf,
aber direkt
Motivationsschreiben.
An den gerichtet.
Läuft auch über uns, aber der Unterschied ist, und das muss jedem bewusst sein, wenn er sich bewirbt, auch der Förderer sieht alle Bewerbungen. Mhm. Das heißt, der Förderer ist mit eingeladen und darf mitentscheiden über die Vergabe. Das ist beim Deutschlandstipendium tatsächlich gesetzlich ausgeschlossen, dass der Förderer mitentscheidet. Und beim Unternehmensstipendium ist es so, dass der Förderer mitentscheiden darf und die Auswahl mittrifft für das Stipendium.
Okay, das heißt, der entscheidet mit oder der entscheidet letztendlich komplett nein? Der entscheidet einfach nur
mit? Das ist unterschiedlich.
Okay.
Das wird individuell geregelt mit dem Förderer. Es gibt Förderer, die selber entscheiden, aber meistens geben wir entsprechend Empfehlungen auch. In der Regel ist es ein gemeinsames Verfahren, aber es gibt auch die Variante, dass der Förderer selber entscheidet.
Sagt der das hier,
muss.
Der gefällt mir.
Ja, so ist es. Das muss einem bewusst sein, wenn man sich wirklich für das Stipendium, für ein solches Stipendium bewirbt, muss einem bewusst sein, dass der Förderer die Unterlagen sehen wird. Deswegen wird es auch eben unter dem Titel des Förderers auch ausgeschrieben, dass man das auch transparent macht.
Dafür hat man ja auch die Chance, die Bewerbung quasi dann, man weiß ja schon, an wen die gerichtet ist und kann die dann auch entsprechend formen. Okay, gibt es da irgendwie, anders als beim Deutschlandstipendium, irgendwelche Pflichten, die damit einhergehen?
Nein, auch dieses Stipendium ist nicht mit einer Pflicht oder in irgendwelchen Verpflichtungen verbunden. Das läuft genauso wie beim Deutschlandstipendium, dass das eine Zuwendung ist im Sinne einer Spende sozusagen. Mhm. Das heißt, es sind keine Verpflichtungen damit verbunden, aber natürlich auch da wiederum die Möglichkeit, sehr gute, sehr hochrangige Kontakte dann auch zum Förderer zu haben und zu pflegen. Wie gesagt, wir hatten schon bis hin zur ersten Anstellung, war da schon alles möglich.
Okay, sehr schön. Und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt im zweiten Semester in meinem Bachelor, mit den Noten läuft es ganz gut und ich denke mir jetzt so, es gibt ja diese Möglichkeiten vom Stipendium und ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Mhm. Muss ich mich dann entscheiden zwischen den zwei?
Nein, das ist wie bei allen Stellenanzeigen oder Stellenausschreibungen oder so. Man kann sich natürlich auf alles bewerben.
Aber ich kann letztendlich nur eins davon bekommen.
Ja, den Vorbehalt gibt es. Wir gucken darauf, dass man nicht quasi Stipendien hamstert, sondern dass es gerecht zugeht und natürlich Studierende nur ein Stipendium dann in Anspruch nehmen können, wenn sie ausgewählt werden. Das ist einfach auch eine Frage der Fairness. Es gibt nicht so viele Stipendien, die wir vergeben können, um dann auch wirklich möglichst vielen Studierenden die Möglichkeit zu geben, ein Stipendium zu bekommen, sind Doppelförderungen wirklich ausgeschlossen. Okay. Aber das heißt nicht, dass man es nicht probieren kann bei mehreren Stipendien.
Und wie wird dann da entschieden, wenn ich mich jetzt bei dem einen Unternehmensstipendium bewerbe? Und beim Deutschlandstipendium, dann kriege ich wahrscheinlich eher das Unternehmensstipendium, wenn es denn darauf hinauslaufen würde.
Wenn es möglich ist, haben Sie die Wahl, dann werden Sie gefragt.
Okay.
Kam aber tatsächlich noch nicht so häufig vor, dass Studierende mehrfach ausgewählt wurden. Von dem her hatten wir den Fall tatsächlich noch nicht so oft.
Okay. Ja gut, vielleicht irgendwann kann ja mal passieren. Und nach dem Podcast hier heute kommen vielleicht ein paar mehr Bewerbungen.
Ja, ich lasse mich überraschen.
Gut, sehr schön. Also das sind die zwei Stipendienprogramme, die wir an der Hochschule haben. Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, ich habe das während dem Bachelor nicht so richtig mitbekommen, dass da die Möglichkeit gab. Deshalb ist es vielleicht wirklich interessant jetzt hier für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das mal zu hören und auch, wie da die Hürden sind. Und wenn man es dann eben mitbekommt, Stipendium, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese ewige Hürde, so boah, bin ich wirklich jetzt so gut?
Ja, Das ist immer noch ein Thema, obwohl wir jetzt schon viele Jahre unterwegs sind. Und die Bewerbungszahlen haben sich tatsächlich sehr positiv entwickelt. Also wir bekommen immer mehr Bewerbungen. Das ist das Erfreuliche. Aber diese Hürde, die Sie ansprechen, die gibt es tatsächlich immer noch, dass viele denken, oh Gott, für ein Stipendium, dafür bin ich doch nie gut genug.
Ja.
Aber wie gesagt, es zählt nicht die Note allein, sondern es zählt der Mensch, der sich da bewirbt. Und das, was man vielleicht auch über den Tellerrand hinaus, den Tellerrand des Studiums, sage ich jetzt mal, darüber hinaus tut und was einen auszeichnet.
Ja. Ja, ich kann mir nämlich zum Beispiel auch vorstellen, dass es sehr viele Studierende gibt, die da wirklich sehr, sehr dankbar wären, wenn sie sowas hätten. BAföG muss ich am Ende vom Tag immer wieder zurückzahlen,
ja.
Außer in ein paar Ausnahmefällen. Aber bei einem Stipendium, da ist es eben so, da gibt es keine Rückzahlung. Das ist eine Förderung, die auch einfach einseitig bleibt.
Das ist auch ein gutes Stichwort mit dem BAföG. Also Stipendien und BAföG beißt sich nicht. Mhm. Also es macht keinen Unterschied, ob Sie BAföG bekommen oder ob Sie keins bekommen. Für die Stipendienbewerbung und den Zuspruch eines Stipendiums spielt es keine Rolle.
Also es ist dann auch nicht so wie beim BAföG, dass da irgendwie die Mittel betrachtet werden und das mit einbezogen wird in die Entscheidung.
Auch wenn Sie nebenher verdienen, das spielt für das Stipendium keine Rolle. Also es ist nicht abhängig vom eigenen Einkommen oder Ähnlichem oder dem Einkommen der Eltern. Das spielt für das Stipendium tatsächlich überhaupt keine Rolle.
Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil das ist ja beim BAföG ja oft so ein Hindernis, das Einkommen der Eltern oder irgendwelche anderen Verdienstgrenzen, die da nicht überschritten werden dürfen. Und die oft dann einfach Steine im Weg sind.
Ja.
Aber sehr schön. Genau, jetzt sind wir da auch immer wieder auf dieses Thema gekommen, dass es natürlich neben den Mitteln in Form von Geld, die man bekommt über die Stipendien, natürlich auch Kontakte gibt.
Mhm.
Und das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Überleitung, um mal über dieses Thema Networking zu reden. Das ist ein Begriff, der jetzt in den letzten Jahren immer mehr und mehr an Wichtigkeit bekommt, so auch bei uns in der Gesellschaft und vor allem dann auch, wenn es so um die Jobwahl und im allgemeinen Jobfindung geht, Networking.
Mhm.
Man kann eben aber auch mit Networking schon während dem Studium beginnen und das ist auch sehr sinnvoll.
Absolut. Ein ganz wichtiger Aspekt, was Netzwerke betrifft, ist der soziale Aufstieg oder der soziale Lift. Wenn Sie aus einer Umgebung kommen, zum Beispiel Sie haben keine Akademikereltern, dann sind Netzwerke enorm wichtig für Sie, um sozial aufsteigen zu können. Deswegen ist es für uns auch als technische Hochschule ein interessantes Thema, weil diese Netzwerke karrierefördernd wirken, weil sie Möglichkeiten schaffen, sich hochzuarbeiten, mal in Anführungsstrichen. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Und wenn Sie hier an der Technischen Hochschule sind, dann haben Sie quasi schon vor die Haustürschwelle ein Netzwerk gelegt bekommen, wo Sie ein ganz klares verbindendes Element haben, nämlich dass Sie hier an der Hochschule studiert haben, beziehungsweise studieren oder studiert haben, wenn Sie dann später als Alumni, Alumnus, Alumna die Hochschule verlassen, dann haben Sie immer ein verbindendes Element, nämlich, dass Sie hier waren, dass Sie vielleicht die gleichen Lehrenden hatten, dass Sie, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, vielleicht die Mensa nicht so gut fanden oder sehr, sehr gut fanden, je nachdem. Da ist immer schon eine emotionale Verbindung da, ein gemeinsamer Erfahrungswert. Und das ist der erste Baustein für eine Gemeinsamkeit und auch ein Netzwerk. Deswegen sollte man die Hochschule auch immer als das erste große Netzwerk, in das man reinkommt, begreifen und dieses Netzwerk dann auch nach dem Studium entsprechend weitertragen.
Mhm.
Das muss nicht sofort sein. Man kann auch nach 10 Jahren ehemaligen Kommilitonen über den Weg laufen, die man vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen hat, aber man hat immer sofort eine Verbindung, weil es dieses eine verbindende Element gibt. Mensch, du hast doch auch an der Hochschule Augsburg studiert.
Was Sie da vorhin gesagt haben, finde ich einen ganz, ganz wichtigen und interessanten Punkt, der soziale Aufstieg. Das hört sich so ein bisschen dramatisch an. So dramatisch ist es gar nicht, aber man merkt auch recht schnell, wenn man mal aus dieser Studentenblase quasi mal rauskommt und dann wirklich so in diese Arbeits-Business-Welt kommt und auch, es geht ja schon bei Wohnungen los, also es läuft so viel eben einfach oft auch unter der Hand, gar nicht so richtig offiziell, einfach nur durch Kontakte. Ja. Und das ist natürlich auch was, wo also Kontakte sind oft einfach nur der Schlüssel zu irgendeiner neuen Chance. Die sperren einem Türen auf.
Ja.
Sei es jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass ich an einen Job komme, an den jetzt jemand anders nicht kommt, nur weil ich jetzt da eine Person kenne. Es kann aber auch, wie mein Beispiel mit der Wohnung, ich kenne jetzt jemanden, der den Vermieter kennt, der besorgt mir diese Wohnung. Und das kann man, finde ich, sehr, sehr gut auf die Geschäftswelt, auf die Arbeitswelt ummünzen. Mhm. Und deshalb ist es auf jeden Fall ein Thema, was ja sehr wichtig ist und was auch schön ist, wenn man das mal so betrachtet an der Hochschule. Sie haben gesagt, man hat dieses verbindende Glied Hochschule, aber man hat nicht nur dieses verbindende Glied, sondern man hat auch die Plattform Hochschule. Die Hochschule selber bietet ja auch so viele Persönlichkeiten und so ein bestehendes Netzwerk schon, auf das man ja auch zugreifen kann, wenn man das denn möchte und wenn man sich denn da engagiert.
Ja, also Sie können hier wunderbare Netzwerke aufbauen und es ist wirklich ein Lebens- und ein Experimentierraum hier an der Hochschule, wo man auch verschiedenste Sachen ausprobieren kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Fachschaften, es gibt studentische Vertretungen, es gibt die unterschiedlichsten studentischen Initiativen. Es gibt ganz viele Initiativen, Vereine, die mit uns als Hochschule auch verbunden sind. Die müssen nicht mal direkt hier sein, aber die sind teilweise schon mit diesem Kosmos Hochschule auch irgendwo verbunden. Das heißt, sie haben hier Netzwerkmöglichkeiten oder Networking-Möglichkeiten, die sie ausschöpfen können, auch in einem Raum, wo sie noch relativ frei sich bewegen können. Später sind sie mal deutlich eingeschränkter, wenn sie dann im beruflichen Lebensweg unterwegs sind. Da ist es nicht mehr so frei wie hier. Hier kann man ganz viele Sachen ausprobieren, kann sie unterschiedliche Netzwerke aufbauen, die einen dann auch das ganze Leben lang begleiten können. Und man darf das immer nicht unterschätzen, mag vielleicht ein bisschen oldschool sein, Sprichworte wie man begegnet sich immer zweimal im Leben, aber meistens
zweimal
ist es…
reicht nicht.
Mindestens
aus
zweimal.
Aus meiner Erfahrung.
Das heißt, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man läuft sich immer wieder über den Weg und deswegen sind Netzwerke enorm, enorm wertvoll. Wir haben diesen Ansatz auch gefahren und haben versucht, das natürlich an vielen Stellen zu fördern, zum Teil eben dann über die genannten Projekte, über die wir am Anfang gesprochen haben. GP Primus war ein Netzwerk, das wir versucht haben, hier für besonders engagierte Studierende, aber wir versuchen auch unser Alumni-Netzwerk zu pflegen mit den ehemaligen Studierenden der Hochschule.
Vielleicht Frage dazu, hat man da die Möglichkeit, irgendwie auch schon teilzunehmen, während man noch studiert,
ja,
an diesem Alumni-Netzwerk?
Man kann sich eigentlich jederzeit registrieren. Mhm. Wir versuchen sie insbesondere, wenn sie zur Urkundenverleihung kommen, nochmal sehr explizit darauf hinzuweisen, mit uns in Kontakt zu bleiben, sich zu registrieren für das Alumni-Netzwerk, damit wir in Kontakt bleiben können und dann auch künftig immer wieder auf Angebote aufmerksam zu machen. Wir hatten zum Beispiel im Rahmen von GP Primus dieses 1:1 Mentoring-Programm. Mhm. Da haben sich die Mentoren aus dem Alumni-Netzwerk akquiriert. Das heißt, es waren alles ehemalige der Hochschule, die hier studiert haben, die mittlerweile im Berufsleben angekommen sind, die da Karriere gemacht haben. Die kamen zurück an die Hochschule, haben gesagt, klar, werde ich Mentor oder Mentorin, warum nicht? Das ist doch super. Dann komme ich in Kontakt mit den Studierenden, lerne, wie mittlerweile die Studierenden ticken. Also es ist ja immer ein gegenseitiges, ist ja eine Win-Win-Situation, ja, sowohl für die Ehemaligen als auch für die Studierenden hier vor Ort. Und das sind so Angebote, die auch gerne wahrgenommen werden. Ja. Und das läuft alles in diesem Bereich, Netzwerke aufbauen, Kontakte knüpfen. Das klingt immer alles nicht so wichtig oder auch sehr, sehr soft, ich drücke es mal so aus. Aber diese soften Dinge sind gar nicht so unwichtig.
Ich finde, es klingt auch vor allem immer nach einer Riesenaufgabe, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist es nicht. Also das Netzwerk aufbauen ist, wenn wir heute miteinander sprechen, dann haben wir eine Verbindung zueinander. Wir haben zusammen diesen Podcast aufgenommen. Und deshalb ist da, blöd gesagt, ein kleines Netzwerk da.
Ja.
Da ist eine Verbindung da. Und sowas reicht eben, wenn man das im großen Maße betreibt, sich einfach mal interessiert an den Sachen, die passieren. Wir haben jetzt auch viele im Rahmen vom Podcast, im Rahmen von dieser Season auch schon viele studentische Initiativen kennengelernt. Da wird auch immer wieder erzählt, ja, ein großer Pluspunkt ist, ich kann jetzt zum Beispiel nur von der Firmenkontaktmesse Pyramid erzählen, da ist ein großer Pluspunkt, man kommt mit diesen Firmen in Kontakt und hat dann eben dieses Firmennetzwerk nur dadurch, dass man da sich engagiert und da mitarbeitet.
Ja. Und vor allen Dingen ist es auch ein Markenzeichen. Also wenn man bei der Pyramid dabei war, das ist schon, insbesondere wenn man sich im Team dann auch engagiert hat, das ist schon was, was man gut in den Lebenslauf reinschreiben kann und was hier in der Region vielen Personalern, die vielleicht auch hier studiert haben bei uns, kann ja auch sein, die Alumni der Hochschule sind, wo sofort ein Lämpchen angeht und man sagt, Mensch, okay, den sollte ich mir mal genauer anschauen. Der war bei der Pyramid.
Genau, richtig. Dann können wir vielleicht jetzt als Abschluss so ein bisschen unseren Zuhörer und Zuhörerinnen an die Hand geben, sich einfach trauen, mal ein bisschen mit den Leuten zu reden, zu connecten, ein Netzwerk aufzubauen, die studentischen Initiativen auch nochmal wirklich anschauen und da vielleicht auch mal überlegen, lohnt es sich da nicht vielleicht doch mal, sich da noch ein bisschen zu engagieren und auch im Hinblick auf die Stipendien einfach mal bewerben. Sowas gibt es hier bei uns an der Hochschule, es sollte genutzt werden und die Hürde vergessen und einfach sein Glück probieren.
Ja, das ist immer die beste Empfehlung. Einfach mal machen.
Sehr schön. Dann vielen Dank, Herr Rössler.
Vielen Dank
für das nette Gespräch.
Sehr gerne doch.
Hoffentlich gibt es bald ganz viele neue Bewerbungen für die Stipendien.
Ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank.